Ich möchte uns ein Bibelwort vorlesen, ein Wort des Herrn aus Matthäus 16. Im Zusammenhang einer Geschichte von Vers 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Was aber sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Totenreichs Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich gebe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel. Und was du auf Erden binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch in den Himmeln gelöst sein. Oh, Tour. Ihr seht, die gute Absicht ist da. Ich lege schon mal die Uhr hier hin. Das Wort Gemeinde kommt in den Evangelien nur zweimal vor. In Matthäus 16 und in Matthäus 18. Also, soweit wir das sehen können oder es aufgeschrieben ist, hat der Herr nur zweimal seinen Jüngern gegenüber das Wort Gemeinde gebraucht. Umso wichtiger ist es, dass wir auf diese beiden Male hören. Und hier haben wir eines von ihnen. Worum es darum geht, das kann ich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Und darum soll es auch heute gehen. Gemeinde Jesu stark in der Offensive. Gemeinde Jesu stark in der Offensive. Wir kennen das ja, wenn wir ab und zu mal Fußball gucken, da gibt es so nervige Mannschaften, die spielen nach der Devise hinten dicht. Die andere Hälfte brauche ich nicht sagen, nicht in einem Gottesdienst. Das heißt, es geht darum, Tore zu verhindern und hoffentlich glücklicherweise vielleicht auf jeden Fall ein Unentschieden zu retten oder vielleicht sogar verirrt sich ein Ball in das gegnerische Tor. Es ist in der Regel kein gutes Rezept. Wer so ab und zu sich mit Fußball beschäftigt sieht, gewöhnlich kriegt diese Mannschaft, die so spielt, dann doch was rein und alles ist verloren. Nur nicht verlieren. Nur nicht überleben. Ich glaube, das Wort, das wir hier lesen, das Jesus zu Petrus sagt, wird häufig defensiv verstanden. Also der Herr hat gesagt, ich sorge dafür, dass ihr nicht verliert, dass eure Gemeinde stehen bleibt, dass sie nicht untergeht. Die Tore des Totenreichs werden über die Gemeinde Jesu nicht triumphieren, sozusagen eine Art Überlebensversicherung. Ich will diese Zuversicht überhaupt nicht kleinreden. Schon gar nicht in unserer Zeit, wo wir sehen, gerade in unserem Land mindestens, wie so vieles zerbricht, was mit Kirche zu tun hat. Ich glaube, das ist etwas, was einen nur mit Schmerz erfüllen kann. Aber Jesus will uns mit diesem Wort nicht dazu bringen, dass wir uns sozusagen hinten reinstellen und sagen, aber wir stehen und zum Schluss, auch klein, aber fein, werden wir überleben. Wir sorgen dafür, dass das Gemeindeleben intakt bleibt. und dass wir auf dem Fundament der Bibel stehen bleiben, wie wir das so schön sagen, und keine allzu gravierenden Sünden begehen. Nein, es geht nicht darum, dass wir bewahren, dass wir verteidigen. Jesus sagt dieses Wort, die Pforten des Totenreichs werden meine Gemeinde nicht überwinden, weil er uns in die Offensive schicken will. Denn die Gemeinde, in der wir wie die Jünger vielleicht in Gefahren waren, nur nicht zu verlieren, wird möglicherweise in Gefahr geraten, alles zu verlieren. Denk doch mal an dieses schöne Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Da ist doch der eine, der ein Pfund hat, der sagt, ach, ich hab so ein kleines Pfund, nicht viel Kraft, aber da passe ich auf drauf, dass ich es nicht verliere. Und er gräbt ein tiefes Loch, dass keiner rankommt, macht viel Erde drauf. Und es glückt. Am Ende sagt er, guck mal, ganz unbeschädigt bringe ich dir dein Talent. Wir wissen aus dem Gleichnis, dass der Herr, von dem der Herr Jesus das erzählt, nicht besonders begeistert war über diese Leistung. Mir scheint, er will ihm sagen, hättest du doch was riskiert. Und hättest du dann gesagt, leider kam eine Wirtschaftskrise, ich habe die Hälfte verloren. Er sagt, ja, aber du hast es riskiert, du wolltest, dass es mehr wird. Du wolltest nicht nur, dass es gleich bleibt. Der Herr will, dass wir in die Offensive gehen. Die Tore des Totenreichs werden die Gemeinde Jesu, übrigens nicht unsere, sondern die Gemeinde Jesu, das müssen wir auch nochmal in Klammern setzen, ne? Die werden sie nicht überwinden. Was für eine merkwürdige Formulierung, die der Herr da hat. Seit wann überwinden einen die Tore? Die stehen doch schön da und die tun einem gar nichts, jedenfalls solange man ihnen nicht nahe kommt. Denk mal an die Tür da draußen, tut die dir was? Nö, höchstens wenn du mit dem Kopf dagegen rennst, dann kannst du eine Beule kriegen. Aber solange du in gehörigem Abstand davon bleibst, passiert dir überhaupt nichts. Verstehen wir? Die Tore, die tun uns nichts, solange wir nicht auf sie zugehen. Dann allerdings, jedenfalls in biblischer Zeit, waren die Tore eigentlich in der Stadtbefestigung der gefährlichste Ort. Klingt ein bisschen komisch. Eigentlich sind die Tore ja der Schwachpunkt. An der Stelle ist die Mauer durchbrochen und statt dicken Stein ist eben nur vielleicht sehr dicke Eichentore, aber die kann man immer noch anzünden und die kann man mit dem Rammbock durchbringen und alles Mögliche kann man damit machen. Im Grunde sind die Tore der Schwachpunkt. Aber wie das so ist, so doof waren die Verteidiger auch nicht. Sie haben gesagt, diesen Schwachpunkt müssen wir verstärken. Und faktisch waren die Tore dann eigentlich der gefährlichste Ort, an den man kommen konnte. Ich habe mal hier eine Rekonstruktion der Stadttore von Megiddo aus alttestamentlicher Zeit, aber in neutestamentlicher wird es vom Prinzip her nicht so viel unterschiedlich gewesen sein. Wir sehen das Tor. Das ist da ganz hinten und davor ist eine Bastion gebaut und das alles zählt zu den Toren. Und es haben die ganz tricky gemacht. Die Festungsbauer haben nämlich zum Beispiel gesehen, da kommt so ein böser Feind, der will in die Tore. Den muss ich verhindern, dass er da überhaupt kommt. Und sie haben gesagt, wenn der da kommt, dann muss er nach links rübergehen. Und da die meisten Leute Rechtshänder sind, damals auch, Der Schild links und das Schwert rechts. Nun lass den mal durchlaufen. Die ganze Zeit ist die ungeschützte Seite frei für die oben, gib ihm Saures. Versteht ihr? Merkt ihr, wenn man sich in große Gefahr bringen wollte, dann musste man da rein. Und im Grunde, wenn die Angreifer da drin waren, dann konnte man hier vorne auch dicht machen. Das heißt, sie konnten auch in der Falle sein. Also wir verstehen, dass das nicht unbedingt der Job war, für den sich die Leute gemeldet haben, ich will mal eben die Tore einnehmen. Wir haben gesagt, da lassen wir lieber die Helden ran, die machen das. und ich komme dann, wenn die Tore geschleift sind. Verstehen wir jetzt das Wort Jesu? Die Tore sind natürlich der gefährlichste Punkt, aber natürlich auch der Punkt, an dem die Gefahr, der Gewinn am größten ist. Wenn diese Tore hier zerbrochen sind, dann ist die Stadt verloren. Klar. Okay? Und dann verstehen wir, wenn der Herr sagt, die Tore des Totenreichs, es steht nicht Hölle im Urtext, sondern des Totenreichs, die werden die Gemeinde, natürlich die angreift, nicht überwältigen. Die Gemeinde, die in Sicherheitsabstand ist, der tun die Tore nichts, oder? Das heißt, die Gemeinde, die sich aufmacht gegen diese Tore des Totenreichs, die haben die Zusage, die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwinden. Worum geht es denn in diesen Toren des Totenreichs? Man könnte sagen, sie sind sozusagen der Vorraum des Todes. Aber eben schon der Raum, in dem man bereits im Machtbereich eigentlich ist. So wie hier, wenn ich da reingehe, da bin ich ein gut Stück schon im Machtbereich der Stadt. Und es wird nicht so einfach sein, da wieder heil rauszukommen. Also, die Tore des Totenreichs ist der Machtbereich des Todes. Und so sagt zum Beispiel Hiskia in Jesaja 38 in seinem Gebet, als er krank war, ich sagte, in der Mitte meiner Tage soll ich hingehen, zu den Toren des Totenreichs bin ich befohlen. Ja, er lebt ja noch, er betet ja noch. Aber er sieht sich schon in diesem Bereich. Und im 9. Psalm betet David, sieh an mein Elend, indem du mich, und das Elend von Seiten meiner Hasser, indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes und mich hinein, damit ich dein Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion. Das heißt, da gibt es Tore, in denen ist man im Machtbereich des Todes, da erlebt man auch diese Macht. Und es gibt die Tore der Tochter Zion, da ist man auch noch nicht im Himmel. Aber man ist sozusagen im Machtbereich des Himmels und lobt schon mal, ich bin gerettet. Und im 107. Psalm heißt es, dass Menschen, die in der Rebellion des Tod gegen das Wort Gottes sind, die sind bereits in Finsternis und Todesschatten. Das heißt, Sünde bedeutet, wir kommen in einen Machtbereich. Um es auf den Punkt zu bringen, in den Toren des Totenreichs sind also die, die im Machtbereich des Todes sind, des zeitlichen und des ewigen Todes. Denn der zeitliche Tod ist ja sozusagen ein Gleichnis und ein Vorlauf zum ewigen Tod. Und Jesus ist gekommen, uns herauszuretten, herauszureißen, aus diesen Toren des Todes, damit wir sein Lob singen in den Toren der Tochter Zion. Jesus will uns da herausretten. Wir sehen das, als er seinen Dienst begann in Nazareth. Da hat er die Bibel aufgeschlagen, oder die Rolle natürlich, war ja eine Rolle damals, und hat aus Jesaja gelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mir gesagt hat, den Armen gute Botschaft zu verkündigen, denn er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Und Jesus sagt dann, und das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich hier, um die Zerschlagenen, die Gefangenen herauszureißen. Aus der Macht ihrer Sünde, aus der Macht von allerlei Mächten, auch aus körperlicher Krankheit. Und dann hat Jesus diese Tore angegriffen. Sein ganzes Leben ist ein Angriff gegen diese Tore des Todes. Und am Ende, am Kreuz, ist er durch diesen Tod gegangen und hat ihn erbrochen. Als er starb, lesen wir in der Schrift, dass der Vorhang des Tempels im Allerheiligsten von oben bis unten durchgerissen ist. Es war nicht nur der Vorhang des Todes, sondern Jesus hat an dieser Stelle dem Tod die Macht genommen. Das heißt nicht, dass wir nicht sterben müssen, aber dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Und Jesus hat gesagt so, und jetzt könnt ihr mir nach. Es ist im Grunde wie eine Stadt, in der die Tore jetzt zerbrochen sind. Natürlich, da sind noch einige Verteidiger und man kann noch was abkriegen. Aber prinzipiell ist der Durchbruch geschafft. Und uns seine Gemeinde hat der Herr Jesus hineingenommen in seinen Dienst. Denn als er gesagt hat, hat er ja nicht gesagt, willst du in den Himmel kommen? Lese ich nie. Er hat gesagt, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen, oder? Wir sind ja sein Leib. Durch seine Auferstehung ist er im Himmel, wenn ich das mal so bildhaft sagen darf. Und wir sind sein Leib. Und sein Dienst ist immer noch da. Die Tore ist zerbrochen. Aber jetzt muss auf der Grundlage dieses Durchbruchs, dieses Sieges, sollen Menschen herausgerettet werden, die im Machtbereich des Todes sind, des Totenreichs. Und hineingeführt in seine Freiheit. Hallo, das ist unser Job. Ich würde eigentlich so ein bisschen Begeisterung jetzt sehen wollen. Nein? Nicht? Okay. Ja, die Frage ist ja, wen kann er denn dazu gebrauchen? Wer ist denn tüchtig? Welche Gemeinde? Welcher Jünger? Und Jesus sagt, ich will das tun mit dir. So stelle ich mir den Petrus vor. Mit wem willst du das machen? Du bist Petrus. Auf dich baue ich. Auf dich baue ich bei diesem Unternehmen. Im Originaltext heißt es, du bist Petrus. Zu Deutsch. Der Felsenmann, aramäisch sogar hat Jesus Kephas genannt, das ist nur die Übersetzung davon. Du bist der Felsenmann und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreichs sollen sie nicht überwinden. Ich habe mich gefragt, wie Petrus sich fühlte, als der Herr zu ihm sagte, mit dir. Als junger Pastor hatte ich mal die Aufgabe, vor 200 oder 250 Evangelisten einen Vortrag oder eine Bibelarbeit oder irgendwas zu halten. Wichtiges Thema. Ich glaube, es ging um das Thema Leitung, wenn ich mich recht erinnere. Da saßen die nun, all meine guten Vorbilder, meist von ich älter und auch viel gesegneter. Das waren die, die schon so viel zum Herrn geführt haben. Und ich dachte, was sollst du in aller Welt denen denn sagen? Wer bist du denn? Eigentlich könntest du dich hinsetzen und sagen, jetzt kann jeder von euch mir mal erst mal was erzählen. Und als ich da stand mit meiner Bibel und meinem Manuskript vor dem Podium, um darauf zu gehen, legt sich die Hand eines sehr guten Freundes, geistlichen Freundes, ich kann ihn sonst gar nicht, aber er kann mich erscheinen, auf die Schulter und sagt, Gott mit dir, du starker Held. Ich dachte, huch, ist hier noch jemand? Das bin ich doch nicht. So ähnlich stellen wir den Petrus vor, dass er sagte, Jesus, meinst du, ist da noch jemand, den du meinst mit dem Petrus, mit dem Felsen? Ich kann das doch wohl nicht sein. Petrus kannte ja noch einen anderen Petrus. Ein Wackelpetrus. Ich habe das mir mal so vorgestellt. Guck mal, der wackelt auch richtig schön. Das fand ich lustig, den dachte ich, den muss ich euch mitbringen. Er hat gesagt, so bin ich. Im Grunde, das ist das, wie ich mich erlebe, den Wackelpetrus, der natürlich ganz groß ist mit dem Mund. Absolut. Immer der Erste am Reden und immer die stärksten Sprüche. Aber die anderen wussten das auch schon, wenn er wieder so einen Spruch gemacht hat. Sagt, ah ja, Wackelpetrus, wir kennen dich schon. Wir wissen schon, wann der ganz andere Petrus wieder hervorkommt. Und nun soll der Wackelpetrus zum Felsen werden, auf dem Jesus bauen kann. Wie soll das gehen? Im Grunde sehr einfach. Petrus lässt sich sagen, was Jesus von Jesus sagen, wer er ist. Petrus lässt sich von Jesus sagen, wer er ist. Auf sich selbst sagt er, ich bin der Wackelpeter. Und Jesus sagt, du bist der Petrus. So, die Frage ist, wem glaube ich jetzt, oder? Glaube ich mir und sage, naja, ich habe immer so schön gewackelt, ich werde schon noch wackeln. Oder sage ich so, Herr, ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich nehme dir dein Wort für mich ab. Es ist, erst Jesus sagt, ich habe den ihm vorher, Simon bar Johannes oder Johanan, Simon Sohn des Johannes. Das war seine Herkunft, das waren seine Gene, das war seine Erziehung, so wie ich auch. Du bist ein Bonet, kennen wir schon, oder wie immer wir heißen, ja. Und da wissen wir, da sind die ganzen Vorfahren drin. Mit den Vorfahren wisst ihr ja, wie das geht. Jemand gesagt hat, mit den Vorfahren ist das wie ein Omnibus. Da sitzt man vorne drin und fährt und ab und zu guckt jemand von den Vorfahren hinten raus und blamiert einen. So ist das. Das heißt, das bringen wir ja mit. Er war ja nicht nur das tolle Vorbild der Johannes, sondern das war eben auch, okay, du bist der Sohn des Johannes. Und wir kennen ja auch noch, oder früher war es noch mehr in der Gemeinde, so Dynastien, wo man sagt, ja, das ist ein Petersen und dann, oder ein Schmidt, oder ich weiß nicht, wie die alle hießen. Und dann wusste man, aha, das ist die Familie und die ist so und so. Und wenn man zu der Familie gehört hat, dann benimmt man sich auch so. Also ein Schmidt hebt nie seine Hände zum Gebet. Das geht nicht, das machen wir nicht. Wir sind eine ordentliche Familie, zum Beispiel. So könnte ich so viele Dinge sagen. Oder ein Meier, Entschuldigung, das sind eben die, die immer wieder auch auf der Nase liegen. Okay, das bist du. Jesus sagt, ja, das bist du, das ist deine Herkunft. Er täuscht sich nicht in dem, was wir mitbringen. Von unserer Erziehung, von unseren Genen, von unserer Umwelt. Aber er gibt uns eine neue Identität. Er sagt zu diesem Simon, und du bist Kephas. Du bist Fels. Ich sage das deswegen, später hat Petrus, als er in den griechischen Bereich ging, hat er seinen Namen übersetzt, weil Kephas kannte da niemand. Also hat er das aramäische Wort für Fels einfach ins Griechische übersetzt. Nur so viel zur Klarstellung. Dabei sagt Jesus zu ihm nicht Felsen, weil er immer so stark ist, sondern es ist umgekehrt. Er wird zum Felsen, weil es Jesus zu ihm sagt und weil er es Jesus abnimmt und einfach es wagt und glaubt. Okay? Er sagt nicht, wer bin ich, guck mal meinen Bauchnabel an und meine bisherigen, sondern er schaut auf Jesus und lässt sich das zusagen und Jesus gibt ihm eine neue Identität. So wird aus dem Wackelpeter der Felsen. Das hat bei Jesus anscheinend Methode. Er sagt uns Menschen immer das, was wir nicht sind und was uns unglaublich erscheint. Ich nehme nochmal ein Beispiel aus den Jüngern. Johannes und Jakobus. Johannes kennen wir doch, diesen lieben Jungen, wird so, stellt ihn jedenfalls Michelangelo dar, der so gemütlich und so sinnig an der Brust Jesu ruht. Wisst ihr, was für einen Spitznamen Jesus ihm gegeben hat oder was für einen Namen? Donnersohn, hat er gesagt. Du bist der Donnersohn. Merkt er, wie er ihn herausreißt, auch aus einer Identität, die nett sein will. Also wisst ihr, der Herr Jesus war eines bestimmt nie. Er war nie nett. Und viele eine Gemeinde hat auch nicht den Aufgabe, nett zu sein. Und wir auch nicht. Wir haben auch nicht die Aufgabe, nett zueinander zu sein. Wir haben in der Wahrheit, in der Liebe zu sein, aber nett sehe ich nie. Petrus wird zum Felsen, weil er es Jesus abnimmt. Und das nicht nur für sich, sondern er wird es für die Gemeinde. Und er sagt, Petrus, du bist jetzt der tolle Held und auf dich sollen sie alle bewundern. Er sagt, ich gebe dir diese neue Identität für die Gemeinde. Ich will, dass du im Grunde diese Gemeinde, diese Identität ausstrahlst, dass du anderen hilfst, auf den Felsen gebaut zu werden. Aber das Interessante ist für mich, dass Petrus, wenn wir seine Geschichte lesen, eben nicht der Petrus ist, so wie wir es vorhin gesungen haben, Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, wir stehen fest. Das ist alles richtig, hat sein Richtiges. Sondern wir erleben Petrus als Felsen, der angreift, der Risiken eingeht. Fangen wir an nach Pfingsten, geht er mit Johannes zum Tempel, da ist ein Mann, der ist seit Geburt lahm und sagt, hast du ein Backschisch für mich? Naja, Petrus hatte noch sicherlich noch ein paar Kupfermünzen in der Tasche, das brauchte man schon. Das wäre einfach gewesen, komm, sei zufrieden, kriegst auch was ab. Oder vielleicht, wenn er groß ist, weißt du was, wir machen heute eine Sondersammlung, Erntedankopfer für dich. Ha, das kommt in die Zeitung, da stehen wir als Gemeinde richtig ganz toll da, wie sozial wir sind. Aber Petrus sieht, dieser Mann ist in den Toren des Totenreichs. Seine Krankheit ist im Grunde nur ein äußerer Ausdruck dafür. Und er sagt, was dir wirklich helfen könnte, ordentlich Silber oder Gold, das müsste schon sein, sonst ist dir nicht, mit ein paar Pfennigen ist dir nicht wirklich geholfen, das habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich jetzt dir im Namen Jesu des Gekreuzigten von Nazareth, steh auf und geh. Ich weiß nicht, das war, zum Glück hat Petrus immer zuerst geredet und dann gedacht. Das war sein Gutes. Als er damit fertig war, hat er vielleicht gedacht, huch, was habe ich heute angestellt. Wenn der jetzt nicht aufsteht, dann habe ich aber die Leute, die sagen, aha, alles schwindelt Petrus mit der neuen Jesusgemeinde, hier haben wir es. Merkt ihr, er geht ein Risiko ein. Und das konnte schief gehen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Petrus war der Erste, der blieb ja nicht in Jerusalem sitzen und sagt, jetzt wird die Gemeinde gebaut, hier noch höher, noch höher, noch höher, noch schöner. Sondern der ging als Erster zu den Nichtjuden, zu den Heiden. Wir sehen ihn bei Cornelius. Und er erlebt, wie der Herr diese Menschen rettet, wie sie in Sprachen beten. Und dann sagt er, dann können wir auch die Taufe auch nicht verweigern. Das war gefährlich für ihn. Was meinte, was zu Hause in der Gemeinde los war, in der Gemeindestunde? Zum Glück haben wir solche Gemeindestunden gar nicht mehr. Da war richtig Highlife. Was bildest du ein, Petrus? Das geht doch nicht. Also mindestens hättest du zuerst beschneiden müssen. Das kannst du nicht machen. Das heißt, sein Ruf und seine Autorität war im Risiko. Ich nenne nur ein drittes Beispiel. Am Ende sehen wir Petrus, wie er bis nach Rom geht. Rom war damals wirklich sowas wie die Tore des Todes. Nero regierte damals gerade. Und das war eigentlich der Ort, wo man sich möglichst auf Distanz hielt. Und Petrus geht nach Rom. Warum? Er sieht da so viele Menschen, die sind in den Toren des Totenreichs. Äußerlich und innerlich. Und er sagt, ich will da sein, wo die Tore des Totenreichs gestürmt werden, hinter Jesus her. Und dort in Rom ist er selbst durch die Tore des Todes gegangen. Er ist gekreuzigt worden nach der Kirchengeschichte. Ich will nicht sagen, dass nicht immer wieder der alte Wackelpeter bei Petrus durchkam. Der kommt auch bei uns immer wieder durch. Oh ja. Und wir könnten das so hin, der alte Wackelpeter kam durch in Antiochia als, ja ach so, gib mir auch mal eins, das geht ja nicht so, ne? Danke. Der alte Wackelpeter, ja ich habe auch ein bisschen Kratzen im Hals, ne? Der alte Wackelpeter kam durch in Antiochia, als er ja mit den Heidenchristen Gemeinschaft hatte. Und dann kamen die Kontrollleute von Jerusalem. Da gab es damals schon in der Gemeinde so eine Gruppe der ganz Ernstmeiner, die meinen, wir müssen das kontrollieren, was hier passiert. Und Petrus plötzlich, Paulus sagt, er zieht sich zurück. Er will den Konflikt vermeiden. Und er hat Paulus ihn allerdings zur Rede gestellt und Petrus hat sich zur Rede stellen lassen. Und in Rom war es ja auch so, so jedenfalls nach der Kirchengeschichte, dass er, als die Verfolgung richtig losging, schon an der Stadtgrenze und schon in Sicherheit war, als ihm der Herr begegnet ist und gesagt, Petrus, quo vadis, wo gehst du hin? Und dann ist er zurückgegangen zu den Toren des Todes, um durchzugehen. Also wir merken, in diesem Tor, bei diesem Unternehmen bleiben wir, da erleben wir unsere Pleiten. Und wer in diesen Kampf geht, wird auch seine Niederlagen einkassieren. Wer sicher sein will, der bleibt da schön in Jerusalem und mauert sich ein. Aber so werden die Tore des Totenreichs nicht überwunden. Nun haben wir gehört von Petrus und jemand sagt, naja, das ist ein Sonderfall. Immerhin auf Jesus auf ihn die Gemeinde gegründet. Ja, aber ich glaube, er ist mehr ein Modell. Er ist uns hier vorgestellt, nicht als Sonderfall, den wir jetzt anhimmeln und sagen, ah, toller Petrus, sondern weil Jesus zu mir und zu dir sagen will, du bist Petrus. Und er gibt uns eine neue Identität. Die Frage ist, lasse ich mir sagen, glaube ich es ihm und sage, gut, Herr Jesus, ich kann es mir nicht vorstellen, aber mit dir will ich es mal probieren. So hat Petrus das ja weitergegeben. Im 1. Petrusbrief Kapitel 2 heißt es, zu Jesus kommt als zu dem lebendigen Gemeinden und lasst euch aufbauen, zu dem lebendigen Stein und lasst euch aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Also du und ich, wir sind keine riesigen Felsen wie Petrus, aber so kleine Felsen. Und aus den kleinen Felsen baut der Herr Jesus seine Gemeinde. Okay? So, jetzt lasse ich mir das sagen. Ich weiß, dass viele Menschen sich zögern, sich für Jesus zu entscheiden oder klare Schritte in der Nachfolge zu gehen, weil sie sagen, ich will mir keine Enttäuschung bereiten. Ich schaffe das doch noch, ich kenne mich doch. Der Herr Jesus sagt, du bist Petrus, du kannst das, komm, komm zu mir. Entscheide dich für mich. Ich habe aber nur so eigentlich gar keinen Glauben. Jesus sagt, komm, den Glauben kriegst du bei mir. Nicht indem du auf deinen Bauchnabel schaust. Das heißt, er ruft uns heraus, lebendige Felsen zu werden. Die Frage ist, was kann ich Wackelpeter schon nützen? Bin ich nicht eher ein Problem? Jesus sagt, ich will, dass du herauskommst aus den Toren des Todes. Dass du weißt, du bist gerettet in ihm. Und dass du in den Toren der Tochter Zion erlebst, wie er dich befreit und wie er dich heilt. In den Toren der Tochter Zion, da werden wir heil. Und was können wir tun, wenn wir da sind? Wenn Jesus uns herausfordert, Dinge zu tun, wo wir sagen, das kann ich doch nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie ich jemanden von Jesus sagen soll, wie soll das gehen? Kann das nicht. Dann muss ich auf jemand anders warten. Ich kann nicht mit jemandem beten, habe ich noch nie getan, kriege einen roten Kopf. Ich kann auch viele andere Dinge sagen. Es gibt zwei Dinge, die wir tun können. Das erste ist beten darum und zweitens wagen. Beten und wagen. Okay? Beten, Herr Jesus, ich habe das gehört, du siehst, ich habe ein Problem damit. Gib du das jetzt. Ich will dir jetzt gehorchen. Schaffst du das in mir? Schaffst du in mir Glauben? Übernimm meine Zunge. Ich kann nur beten und warten, was du tust. Beten und wagen. Und dann kommt allerdings der Punkt, wo man es auch wagen muss. Also, weil wir auf beiden Toren waren, muss ich zum Schluss ja doch noch eine Geschichte loswerden. Ich habe am Anfang von Fußballtoren gesprochen. Also ich kann guten Gewissens sagen, ich habe kaum jemals einem Fußball etwas zuleide getan. Mit den Beinen der Gegenspieler ist das etwas anders. Also in der Regel haben sich die Bälle von mir in Sicherheit gebracht. Aber ich habe einmal ein Tor geschossen, da erinnere ich mich noch. Und zwar war das auf der ersten Männerfreizeit, als ich hier in die Gemeinde kam. Weiß nicht, mir ist es im Gedächtnis. Es war nämlich so, die Brüder spielten Fußball und ich dachte, ich muss ja auch mitspielen, das gehört sich so, du bist jetzt hier der Pastor. Da habe ich gedacht, es wäre doch eigentlich nicht schlecht, wenn ich mal ein Tor schießen würde. Ich würde auf jeden Fall mit den Brüdern Eindruck machen. Und da habe ich gebetet, so schlicht, und habe gesagt, Herr Jesus, das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Lass mich doch heute mal ein Tor schießen. Ehrlich. Und dann ging es los. Natürlich habe ich gemacht wie immer. Ich bin hinten in der Verteidigung gestanden und habe versucht, den Angreifern auf den Füßen rumzusteigen. Und irgendwie mitten im Spiel habe ich gedacht, naja, so geht das ja auch nicht. Du kannst nicht beten, lass mich ein Tor schießen und du bist nicht mal vorne. Also das Einzige, was ich tun kann, ich bin da vorne hingegangen und stand da so 10 Meter vor dem gegnerischen Tor. Ungefähr. Vielleicht waren es auch 8 oder 7. Und in einem Moment kommt eine Flanke. Und ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Ich habe mein Bein gehoben. Das Ding ging wohl hier rein. Das sah aus wie, weiß ich was, wie die heute die heißen. Ich habe nur noch am Boden gelegen und gelacht. Es ist mir nicht. Ich habe nichts dafür getan. Ich bin nur da gestanden und habe im rechten Moment. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Oft ist es so, dass ich sagen kann, Herr, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Aber ich will da sein, wo die Tore fallen. Und will bereit sein, wenn die Vorlage kommt, dass das Ding reingeht, oder? Amen. Wir wollen miteinander den Herrn loben und dazu aufstehen.